Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da wiederkommen wird. Amen. Liebe Gemeinde, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Diese Worte gehen runter wie Öl. Solche Sätze hören wir gern. Solche Sätze merken wir uns gut. Und das natürlich mit Recht. Denn sie sind ja wahr. Sie sind ja persönlich erfahrbar. Darüber zu predigen, erfreut den Pfarrer und erfreut die Gemeinde. Und dennoch, ich möchte heute über ein ganz anderes, ein ganz spezielles Wort aus unserem Predigtabschnitt sprechen. Ein Wort, das in diesem Abschnitt sogar zweimal vorkommt. Joch. Joch. Wenn ich meine Erstklässler fragen würde, natürlich alles Stadtkinder, wenn ich sie fragen würde, was ein Joch ist, dann wären die blank. Aber vermutlich gäbe es doch irgendeinen Schlaumeier, den gibt es ja immer in den Klassen, irgendeinen Schlaumeier, der es mir bzw. seinen Mitschülern erklären könnte. Diese Unwissenheit ist natürlich verzeihlich, denn wann haben Sie bitte das letzte Mal ein Joch gesehen? Na also. Aber immerhin wissen Sie, wissen wir, die wir in der Mehrzahl etwas älteren Semesters sind, wir wissen, was dieses Wort bedeutet. Dass dieses Joch nämlich ein Geschirr für Ochsen oder Kühe ist, welches an ihrer Stirn oder in ihrem Nacken befestigt wird, um dann damit einen Wagen oder ein Ackergerät zu ziehen. So weit, so gut. Was aber meint Jesus, wenn er uns auffordert, sein Joch auf uns zu nehmen? Und wenn er gleichzeitig betont, dass dieses sein Joch sanft ist, will sagen, nicht drückt, nicht schmerzt, nicht irgendwie einengt. Soll das etwa bedeuten, dass wir in Jesu Augen ja lauter Hornochsen sind oder dumme Kühe? Nein. Da können wir beruhigt sein, so sieht Jesus uns bestimmt nicht, auch wenn wir uns, das sei nebenbei gesagt, oftmals als ziemliche Rindviecher erweisen, aber das wäre ein anderes Thema. Noch einmal unsere Frage, was bedeutet Joch im Kontext unseres heutigen Bibelwortes? Oder noch viel allgemeiner gefragt, was bedeutet Joch in der Sprache und in der Symbolik der Antike, der Welt von vor 2000 Jahren. In einem meiner Geschichtsbücher, ich bin ein Geschichtsfreak, ich habe viele dieser Dinger daheim im Bücherschrank stehen. In einem dieser Geschichtsbücher ist eine Darstellung aus dem 19. Jahrhundert abgedruckt. Und diese Darstellung zeigt eine für uns moderne Menschen völlig fremde, ja geradezu skurrile Szene. Da werden gefangene römische Legionäre paarweise unter ein aufgerichtetes Joch durchgetrieben. Wobei aber dieses Jochtor so niedrig ist, dass die besiegten Soldaten ihren Oberkörper ganz tief beugen müssen, um unter diesem Joch passieren zu können. Es sind die damals noch siegreichen Gallier, die diese antike Art von Spießrutenlauf inszeniert haben. Und die nun, so das sieht man auf dem Bild, die nun triumphierend dieser Szene beiwohnen. Das heißt, die Demütigung ihres Feindes zu einem großen Fest machen. Liebe Gemeinde, wer dieses Bild gesehen hat, versteht auf Anhieb, Joch bedeutet Herrschaft. Wer sich unter das Joch beugt, beugt sich unter den Stärkeren, unter den Sieger. Und bis heute verwenden wir ja auch in unserer Sprache das Wort unterjochen und denken dabei nicht etwa an Ochsen, nein, wir denken an Menschen. Soweit unser kleiner Ausflug in die Sprach- und Denkweise von vor 2000 Jahren. Ausflug in die Welt, in der ja auch Jesus gelebt hat. Und jene Worte aus unserem Matthäus-Evangelium gesprochen hat. Gemäß dem, was wir nun verstanden haben, wenn wir es nicht eh schon gewusst haben, bedeuten Jesu Worte also: Nehmt auf euch meine Herrschaft und lernt von mir. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn meine Herrschaft ist sanft. Es geht Jesus hier also um Herrschaft. Es geht ihm darum, dass wir sein Herrsein anerkennen, seine Autorität für unser Leben. Wie geht es Ihnen, wie geht es uns mit diesem Begriff Herrschaft? Sicher auch anders als den Menschen von vor 2000 Jahren. Demokratie und Selbstbestimmung prägen doch unsere Wirklichkeit. Wer würde schon sagen, er stünde unter der Herrschaft von Angela Merkel oder, bisschen kleiner, unter der Herrschaft von Markus Söder? Da müssen wir doch schmunzeln. Und auch die Frauen stehen nicht mehr unter der Herrschaft ihrer Ehemänner, was letztere vielleicht bedauern, Klammer zu. Und selbst die Kinder stehen nicht mehr unter der Herrschaft ihrer Eltern. Nein, heutzutage ist jeder von uns sein eigener Herr. Und es ist auch gut so. Trotzdem oder gerade deshalb bleibt die Frage, wie sollen wir das verstehen mit der Herrschaft Christi in unserem Leben? Wie sollen wir das verstehen mit dem sanften Joch, das wir auf uns nehmen sollen? Liebe Gemeinde, auch wenn ich mein eigener Herr bin, meine eigene Herrin, selbstbewusst und emanzipiert, verantwortlich für alle meine Entscheidungen, muss ich doch mein Leben nach gewissen Prinzipien ausrichten. Ich brauche Maßstäbe für Gut und Böse, richtig oder falsch, wichtig oder unwichtig. Manche Menschen können ihre Maßstäbe, ihre Prinzipien schön in Worte fassen. Andere wiederum handeln ganz einfach so, wie sie erzogen wurden oder wie sie es halt immer schon getan haben. Oder anders ausgedrückt: Wenn wir auch die Herrschaft konkreter Menschen auf unser eigenes Leben fast gar nicht mehr spüren, so spüren wir doch die Herrschaft von Worten, Sätzen, Prinzipien und Maßstäben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich einfach nur noch ein Fähnlein im Wind. Dann bin ich nur noch beherrscht von meinen wechselhaften Launen, von meinem Körper, von meinen Schwächen, von meinen Süchten. Ja, und das möchte ich wirklich betonen, dass wir uns das bewusst machen. Es braucht unbedingt eine Herrschaft in unserem Leben. Ohne diese Herrschaft geht es nicht. Wir sollen und müssen uns immer wieder beherrschen. Wir müssen uns beherrschen lassen. Fragt sich nur, von was beziehungsweise von wem? Es geht nicht um die Frage, ob es eine Herrschaft geben kann, geben soll. Nein, es geht um die Frage, wer herrscht in meinem Leben? Und genau an dieser Stelle kommt nun Jesus mit seinem Appell, um nicht zu sagen mit seinem Angebot. Nehmt auf euch mein Joch, meine Herrschaft, und lernt von mir, denn mein Joch, meine Herrschaft ist sanft. Wir sollen die Worte Jesu, seine Prinzipien, seine Maßstäbe, seine Wahrheit lernen. Wir sollen sie übernehmen, uns von ihnen leiten lassen. Nach diesen Dingen unser Leben, unser ganz persönliches Leben ausrichten. Und Jesus wirbt für all diese Dinge. Er nennt sein Joch sanft, seine Last leicht. Und er verspricht obendrein, dass wir so Ruhe finden für unsere Seelen, Erquickung für die Mühseligen und die Beladenen, die Gestressten und die mit Burnout, um es mal modern auszudrücken. Lernt von mir, sagt Jesus. Aber als nächstes kommt natürlich jetzt die Frage, wie schaut dieser Lehrplan unseres Lehrers aus? Was sind seine Inhalte? Hier müssten wir uns natürlich eigentlich alle Jesus-Worte vornehmen aus allen vier Evangelien. Sprengt natürlich den Rahmen eines Gottesdienstes, einer Predigt in Corona-Zeiten. Nicht nur in Corona, auch sonst. In unserem Predigtabschnitt nennt Jesus selbst nur zwei Prinzipien. Und ich denke, zwei können wir uns merken. Auch oder gerade, weil sie es in sich haben. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmut und Demut, das ist der Lerninhalt unserer heutigen Unterrichtsstunde. Und für die, die daheim sind, Homeschooling. Ja, das ist der Inhalt unserer heutigen Stunde. Für uns, die wir jetzt nicht entweder daheim sitzen, aber in jedem Fall so wie Maria zu Füßen unseres Meisters, die wir zuhören, die wir mitdenken, die wir unser Leben reflektieren. Bin ich immer sanftmütig? Nein, es sind vielleicht ein paar Sanftmütige hier, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich gehöre nicht dazu. Zumindest nicht immer. Oft bin ich ein schlimmer Choleriker. Ja, ich bekenne es hier. Ich habe die Lektion also gehört, aber ich habe sie noch nicht richtig gelernt. Aber wie heißt es heutzutage so schön? Wir arbeiten dran. Typischer Satz des 21. Jahrhunderts. Wir arbeiten dran. Ja, und wie schaut es aus mit unserer Demut? Ich habe es hier schon ein paar Mal gesagt, christliche Demut ist nicht das Lebensgefühl eines geprügelten Hundes. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Sondern christliche Demut bedeutet im Grunde genommen zwei wichtige Dinge. Die Bereitschaft, anderen Menschen zu dienen. Dienmut. Demut ist Dienmut, der Mut, die Bereitschaft, anderen Menschen zu dienen. Wow, das ist doch schon mal ein ziemliches Programm. Und Demut bedeutet gleichzeitig die Anerkennung der eigenen Grenzen. Übrigens auch die Grenzen unseres Wissens. Ich denke da gerade an die Menschen, die auf die Straße gehen und meinen, schlauer zu sein als unsere Politiker und unsere Ärzte und Virologen. Für mich ein Mangel an Demut. Man kann eine Meinung haben, aber zu sagen, ich weiß es besser und ich bin wahrhaftiger und ich bin ehrlicher, schwierig. Oida hoti uk oida für die Gräzisten. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist jetzt nicht aus der Bibel, sondern vom alten Sokrates. Aber dass der hier auch mal genannt werden darf, da beziehe ich mich jetzt auf den alten Paulus. Und der hat auch mal gesagt, unser Wissen ist Stückwerk, auch was die aktuellen Dinge angeht. Das ist doch mal eine klare Absage an unsere ewige Besserwisserei. Übrigens auch die von Pfarrern. Pfarrer sind oft Besserwisser. Sie meinen, sie müssten auf alles eine Antwort zu haben und dann ziehen sie sich die aus der Nase oder schütteln sie aus dem Ärmel, aber es ist einfach nur Unsinn, was kommt. Wohl dem Pfarrer, der auch mal sagen kann, ich weiß es nicht. Aber nicht nur Pfarrer, auch wir alle sollten dieses Wort einfach mal öfters mal über die Lippen bringen. Keine Ahnung, sagen unsere Jugendliche. Finde ich immer so gut, keine Ahnung. Ja, Gott weiß alles, aber die Deutschen wissen alles besser. Vielleicht auch mal eine Botschaft an unsere Nation. Also noch einmal, Sanftmut und Demut. Das wäre jetzt unsere Hausaufgabe für die neue Woche, für die nächste Stunde in einer Woche. Für die daheim und für uns hier. Und wenn wir diese Hausaufgabe erledigt haben, ja, und jetzt kommt das Versprechen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, dann werden wir auch etwas bekommen, was uns ja mit Recht so wichtig ist. Erquickung und Ruhe für unsere Seele, für uns die mühselig und Beladenen, gerade jetzt im Zeitalter von Corona, mühselig von den ganzen Monaten und den ständig neuen Verlautbarungen. Der Herr segne dieses sein Wort an uns allen, will sagen, dass wir nämlich nicht nur Hörer des Wortes werden, sondern auch Täter. Amen.